Jetzt zur kapitalistischen Wohnungsfrage. Ich muss mich nicht lange verbreiten darüber, dass da zurzeit, jetzt schon seit geraumer Zeit, diese Wohnungsfrage sich mal wieder, das kommt nämlich in schönen Zyklen vor, zugespitzt hat in diesem Land. Der Preis fürs Wohnen, ob die nun Miete zahlen oder ob sie meinen, sie sollten sich so ein sogenanntes Eigenheim oder eine Eigenwohnung zulegen, der Preis dafür, der geht reichlich Leuten richtig so ans Portemonnaie, dass in ihrer Lebensführung was nicht mehr ohne weiteres zu regeln ist. Man hört daher, dass sogar Besserverdienende 30-40% ihres Einkommens bloß dafür loswerden. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, wie das bei schlechter Verdienenden dann aussieht. Da ist dann auch schnell die Hälfte und mehr bloß dafür weg. Man hört und liest davon, dass immer mal wieder ganze Wohnviertel in Metropolen zumindest von Immobiliengeschäftsleuten auf den Kopf gestellt werden, umgewälzt werden. Da hat sich dieses Fremdwort Gentrifizierung für eingebürgert. Mieter werden verdrängt, können nach dem Umwälzen dieser Viertel die Mieten, die neuen Mieten nicht mehr bezahlen. Stattdessen ziehen da Besserverdienende ein und die kriegen ihre Angebote für ihre Work-Life-Balance. Manche Leute, gar nicht so wenige erfährt man, finden gerade in Ballungszentren überhaupt nicht Wohnungen dort, wo sie es bei ihrer Verkehrs- und Berufsrechnung eigentlich bräuchten. Und es gibt ja auch steigende Zahlen an Obdachlosen. Das ist eine Marktlage, ein richtig eklatanter Mangel auf einem Markt. Und zwar ein Markt für die ganz normalen Leute, der ist nicht so ganz selbstverständlich auf den Märkten für kleine Leute, weil es für die bei anderen Bedarfsartikeln dann doch meistens irgendeine Billigausgabe für den entsprechenden Artikel gibt, mit dem dann eben die einschlägigen Anbieter so ihr Geschäft machen. Also ist das Erste, wo ich mich drum kümmern will heute Abend, was ist das eigentlich für ein Markt, dieser Wohnungsmarkt? Zweitens zur Einleitung. Auch das kriegt man mit. Es gibt durchaus Beschwerden, es gibt Klagen, es gibt Proteste über diese Lage am Wohnungsmarkt. Und die haben fast von allen, die sie vorbringen, es gibt Ausnahmen, aber das sind dann die Enttäuschten. Diese Klagen, diese Proteste, diese Beschwerden haben fast alle einen Adressaten. Das ist eigentlich immer der Staat. Der soll das richten, wieder in Ordnung bringen. Und da möchte ich einleitend erstmal nur anmerken, Vorsicht. Das könnte voreilig sein. Denn man könnte gerade über das ins Nachdenken geraten, was für diese Kritiker, für diese Beschwerdeführer den Staat so selbstverständlich zu ihrer Adresse macht. Die gehen nämlich davon aus, und da haben sie ja recht, dass der Staat schon die ganze Zeit den Wohnungsmarkt politisch mit Wohnungspolitik, mit Mietrecht und so weiter betreut. Also ist er doch wohl die Adresse für ihre Beschwerden, so geht da der Gedanke. Aber man könnte auch mal andersrum denken. Dann sind doch offenbar unter dieser dauernden staatlichen Betreuung genau die Zustände zustande gekommen, die man jetzt so unerträglich findet und über die man sich beschwert. Also ist der zweite Stoff, dem ich mich heute Abend widmen muss, wie betreut denn der Staat eigentlich diesen Wohnungsmarkt? Das sind sozusagen die zwei großen Kapitel. Abhandeln will ich 4 bis 5 Punkte. Ich will erklären oder zu erklären versuchen und zur Diskussion stellen. Erstens, was ist es eigentlich, der Markt fürs Wohnen, und wer treibt sich da als Marktteilnehmer rum? Was ist es für eine Ware, um die es da geht? Haus und Grund, so heißen zumindest die Anbieter. Das Zweite, was ich erläutern will, ist, was ist der Preis fürs Wohnen und wie bildet der sich? Was ist da die ökonomische Gesetzmäßigkeit? Das Dritte, was ich daran anschließen will, ist, wer kommt auf diesem Markt mit seinem Bedarf und mit seiner Art von Geldquelle durchaus zielführend zurecht? Für wen taugt dieser Markt was? Und wer kommt damit notorisch und warum nicht zurecht? Dann komme ich zum Staat. Viertens, was sichert der Staat, wenn der sich um den Wohnungsmarkt kümmert und den sichert? Wie macht er das und warum macht er das so, wie er es macht? Und dann bin ich eigentlich schon bei meinem Fazit. Was kommt heraus? Was ist das Ergebnis? Ein kurzes Schlaglicht auf, wie steht denn die Wohnungsfrage aktuell? Ich habe mir das jetzt erstmal so eingeteilt, dass ich sozusagen nur indirekt Hinweise mache auf das, was es so an Beschwerden in der Öffentlichkeit in der Frage gibt. Vielleicht weise ich an einigen Stellen darauf hin, dass das ein indirekter Beitrag dazu ist, aber wenn es da Diskussionsbedarf ist, muss man halt intervenieren. Sonst kommen wir vielleicht hinterher nochmal ein bisschen auf sowas zu sprechen. Also fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wohnen muss einfach jeder. Das ist ein Bedarf, den kann man nicht ablehnen. Das ist die Bedingung fürs Geldverdienen in dieser Wirtschaft. Und insofern ist es die Bedingung für überhaupt leben können in dieser Gesellschaft, denn am Geldverdienen hängt ja alles. Also ist das Wohnen insofern die ganz existenzielle, auch in diesem System übers Geld, Bedingung für jedes Privatleben. Und für so ein existenzielles Bedürfnis muss man glatt in einer Marktwirtschaft blechen. Muss man zahlen, die man ja im Übrigen für jede Bedarfsdeckung in dieser Wirtschaft zahlen muss. Aber was bezahlt eigentlich der Mensch, der eine Wohnung mietet, oder sich ein sogenanntes Eigenheim, das nenne ich deswegen so genannt, weil das Eigen von dem Heim meistens erst beim Lebensende für die Erben eintritt. Also was bezahlt der Mensch eigentlich, der sich eine Wohnung mietet oder ein sogenanntes Eigenheim kauft? Der bezahlt eben, das ist durchaus geläufig, nicht nur die 4 Wände, also die Herstellungskosten und den Gewinn derer, die mit Haus, mit Hausbau, mit Hausverkauf ihr Geschäft machen, sondern der zahlt auch den Grund. Er zahlt für den Grund, den Boden, auf dem seine Bleibe steht. Man zahlt, das ist soweit geläufig, für Haus und Grund. Und dass man bloß für den Platz, wo man wohnt, als solchen zahlen muss. Dafür ist eins die gesellschaftliche Voraussetzung, die wirklich flächendeckend herrschen muss. da muss eben auch Boden flächendeckend Eigentum von Leuten sein, der ausschließenden Verfügung von Eigentümern unterliegen, sodass daraus diesen Eigentümern die Macht erwächst, von Leuten Geld zu verlangen, die eben einen Platz brauchen, wofür auch immer, halt auch fürs Wohnen. Dieses Voraussetzungswesen, das hat der Marx einfach unschlagbar gut ausgedrückt, also zitiere ich ihn an der Stelle mal. Er schreibt im Kapital Band 3, das Grundeigentum setzt das Monopol gewisser Personen voraus, über bestimmte Proportionen des Erdkörpers als ausschließliche Sphäre ihres Privatwillens mit Ausschluss aller anderen zu verfügen, und folgert, dass das Monopol auf ein Stück Erdball den sogenannten Grundeigentümer befähigt, den Tribut zu erheben. Besser kann ich es auch nicht sagen, also ist das Zitat mal am Platz. Dann, wenn das die gesellschaftliche Voraussetzung ist, übrigens sollte man sich das schon mal merken, Eigentum an Grund und Boden ist die Voraussetzung von dem ganzen Theater, im Kopf behalten für den Staat, der ist ja bekanntlich der Schützer von dieser Einrichtung des Eigentums. Wenn das flächendeckend herrscht, Eigentum an Grund und Boden, dann gibt es überhaupt einen Haus- und Grundstücksmarkt. Dann gibt es diese Konkurrenz von Nachfragern nach Platz, nach Haus und Grund mit den anbietenden Eigentümern von Haus und Grund. Und das will ich ein bisschen durchspielen, denn die Nachfrager, die da antreten auf diesem Markt, sind ziemlich unterschiedlichen Typs. Und die Anbieter, die Geschäftsleute in Sachen Grund und Boden, ja, die sind sowieso ein Typ für sich. Die normalen Menschen treten auf diesen Wohnungsmarkt an, als Leute, die dort zahlen müssen, halt mit Lohn. Und das ist ein Einkommen, das ist notorisch niedrig, weil es eben ganz der Kostenrechnung der Unternehmen unterliegt, die das niedrig kalkulieren als Kost für ihren Gewinn und in dieser Frage auch den Staat hinter sich wissen, der einen niedrigen Lohn an seinem Standort für günstig hält für die Wettbewerbsfähigkeit der Nation und darauf drückt. Wegen der modernen Verhältnisse in der Stadt heutzutage, nämlich den zweiten Typus von Wohnungssuchenden und Mietern und Käufern gleich dazu unter den normalen Menschen. Das sind diese sogenannten kleinen Selbstständigen. Die zahlen aus ganz furchtbar frei unternehmerisch erwirtschafteten Erlösen. Die sind aber von deren Abnehmern, und das sind die wirklichen kapitalistischen Unternehmen, ungefähr genauso niedrig runterkalkuliert, wie die mit ihren Löhnen umspringen. Und diese Selbstständigen sind ja vom Staat selber schon mal verdächtigt worden, es seien eigentlich alles Scheinselbstständige, also auch sowas Ähnliches wie Lohnabhängige von Unternehmen. Der normale Mensch tritt also mit so einer notorisch begrenzten Zahlungskraft auf diesen Markt. Und das ist nicht das Einzige, was bei dem lohnabhängig ist. Diese Leute suchen ja auch überhaupt ihre Wohnung dort, wo sie ein solches unselbstständiges Einkommen verdienen können. Die müssen es dort suchen. Die können Vorlieben haben in Sachen schön wohnen, naturnah wohnen. Das zählt alles nicht. Die erste Frage ist, ich muss dahin, wo man Knete verdienen kann. Die müssen also in Ballungszentren mieten. Wo denn sonst? Da gibt es Jobs. Oder kaufen. Und da vermehren sie dann eben mit ihrer massenhaften Nachfrage nach Wohnen, nach Wohnraum, genau die Marktmacht der Immobilieneigentümer zur Preissteigerung. Diese Leute wohnen deshalb dort, wo es teuer ist, weil man dort und nur dort Geld verdienen kann. Es ist also beides bei diesen Leuten lohnabhängig. Das, womit sie überhaupt zahlen können, und das, wo sie eine Wohnung suchen, finden und dann eben zahlen müssen. Die sind abhängige Variable, diese Nachfrager nach Wohnung, von den anderen Nachfragern nach Haus und Grund. Das sind ihre Arbeitgeber. Das sind die Geschäftsleute, die nachfragen nach einem Standort für ihr Geschäft. Die zahlen anders. Die zahlen wie alles, was sie zahlen, kalkulatorisch. Die zahlen knallhart nach der Logik, das sind Kosten, und die sind nur dann berechtigt, wenn sie Kosten für ein gelingendes Geschäft sind. Das ist kalkulatorische Nachfrage. Die fragen also nach geschäftsförderlichen Niederlassungen für ihren Einkauf, für ihre Produktion, für ihren Verkauf. Und wenn sie das tun, dann ballen auch die sich, diese geschäftstüchtigen Nachfrager nach Platz, dann ballen die sich nämlich um ihre Märkte für Einkauf, Verkauf. Und natürlich wirkt auch deren Ballung nachfragesteigernd, also preissteigernd bei dem, was bei ihnen der Kostenbestandteil für Gebäude und Boden ist. Andererseits aber senkt das, was sie auf dem Boden machen, und zwar je mehr es gelingt, desto mehr, eben die geschäftlich erfolgreiche Nutzung von Kapital auf einem Standort, den Bestandteil der Kosten für Gebäude und Grund. Und außerdem bringt das Betriebsergebnis, der erwirtschaftete Gewinn, eben die Zahlungsfähigkeit ein, mit der man sich diesen Kostenbestandteil dann wirklich als Kost für Gewinn leisten kann. Da trägt übrigens für diese Kalkulation ein günstiger Standort dabei, sogar dazu bei, da komme ich nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Die Nachfrage von geschäftstüchtigen Kapitalisten nach einem Standort, die ist es überhaupt, die als Marktmacht sowas herstellt wie die Gemeinden, in denen dann auch Leute wohnen. Die sind es, die die Städte und ihr Aussehen gestalten. Und zwar durch ihre Platzierung ihres Geschäfts dort. Die machen die Ballungsgebiete. Und die stellen mit ihrer Marktmacht insofern das dar, was am Immobilienmarkt eine sogenannte Lage ist. Eine Lage ist zwar immer irgendwie mit geografischen Koordinaten anzugeben, ist aber was ganz Ökonomisches. Eine Lage am Immobilienmarkt ist eben dieser hergestellte Markt, diese hergestellte Nachfragemasse nach Platz für Aktivitäten an einem bestimmten Ort. Neben diese sehr zahlungskräftige Nachfrage aus Industrie, Handel und Banken tritt auch noch der Staat. Der ist ja auch ziemlich zahlungsfähig, der kann ja auch das Geld der ganzen Gesellschaft als seine Finanzmasse zurückgreifen, und der braucht auch Platz für seine Bürokratien, für seine Niederlassungen. Naja, und das konnte man mal vor einigen Jahren richtig als Marktbewegung studieren, die ist immer noch nicht ausgeklungen. Wenn dann ein politischer Beschluss fällt, Berlin wird Hauptstadt, dann knallen im Immobiliengeschäft nicht nur die Champagnerkorken, sondern auch die Preise in die Luft. Komme ich also mal zu der anderen Seite, zu diesen Eigentümern, zu den Anbietern. Den Anbietern an Haus und Boden, aber auch den Anbietern bloß von Boden. Es ist diese kombinierte Nachfrage von kapitalistischen Beschäftigern und ihren Abhängigen, den bei ihnen Beschäftigten, nach Gebäuden und deren Platz. Es ist diese kombinierte Nachfrage, die eben nicht nur das Eigentum an Häusern, sondern auch das bloße Eigentum an Boden, dann wirklich zur Geldquelle macht. Und die Grundbesitzer zu einer eigenen Art von Kapitalisten macht. Kapitalisten einfach in dem schlichten Sinn, die sind dann Eigentümer an einem Vermögen, an etwas, was Geld abwirft. Womit die wirtschaften Boden, ist wirklich eine etwas eigenartige und deswegen erklärungsbedürftige Ware. Das Ding gibt es doch ohne jeden in Kosten gemessenen Aufwand. Es ist anders als bei anderen verkäuflichen Produkten und Dienstleistungen. Aber wie die erpresst das pure Eigentum an Boden als solches Geld eben von zahlungsfähigen Nachfragern, die Boden brauchen, wofür auch immer. Die einzige ökonomische Bedingung dafür, dass das Eigentum an Boden hier Geld bringt, ist eben die, es muss Eigentum von Boden dort sein, in dieser berühmten ökonomischen Lage, wo es eben Nachfrage nach Nutzungsrechten an dieser elementaren Naturvoraussetzung gibt. Dann ist Grundbesitz eben nicht nur rechtlich ein exklusives Verfügen über ein Stück einmalige Natur, ein Stück Erde, das nicht austauschbar ist mit einem anderen, sondern dann ist Eigentum an Boden ein wirtschaftlich nutzbarer, ertragbringender Monopolbesitz. Monopolbesitz meint, es ist Besitz an etwas, das können die Nachfrager nicht substituieren, nicht ersetzen durch einen anderen Stoff. Das ist also wirklich Monopolmacht in diesem Markt, und die kann von keinem kapitalistischen Konkurrenzanbieter relativiert werden, weil es gibt diesen Stück Boden jedenfalls schon mal nur einmal. Und als solches wird das eben Quelle von Pacht oder Quelle eines Verkaufspreises. Was Immobilienkapitalisten einnehmen, das gehört zu ihrer Besonderheit. Das meinte ich mit, die sind ein Typ für sich unter den Geschäftsleuten und Kapitalisten. Was Immobilieneigentümer einnehmen, das ist Geld, das woanders im Kapitalismus erwirtschaftet und verdient wird. Die partizipieren am Geld, das sich die Eigentümer an Unternehmen erwirtschaften lassen, indem sie für ihre gewinnbringenden Umsätze Leute billig und viel arbeiten lassen. An den Erträgen, die dort zustande kommen, in Industrie, in Handel und in Banken, daran partizipiert der Grundeigentümer. Und auf dem Umweg, dass Unternehmen, die sich ihren Gewinn produzieren lassen, sogar großzügigerweise Löhne dafür zahlen, partizipiert das Grundeigentum eben an diesen Einkommen, an den Lohneinkommen. Man kann das ungefähr so sagen: Immobilienkapitalisten bereichern sich an der kapitalistischen Bereicherung der anderen Kapitalisten. An der Produktion von geldwertem Reichtum, um den es im Kapitalismus überhaupt losgeht. Und so geht das eben, das wollte ich ja erklären, dass Grundbesitzer aus einem Stück Dreck Geld machen. Komme ich zu meiner zweiten Frage. Was ist das eigentlich, der Preis fürs Wohnen, und wie bildet sich das Ding? Das ist beim Wohnen, um den Preis fürs Wohnen schon ziemlich entscheidend geht, ist den Leuten an so Preisunterschieden einigermaßen geläufig. Da gibt es halt Höchstmieten und Höchstpreise für kleinste und einfachste Wohnungen in so Zentren, in solchen sogenannten Ballungszentren, und das glatte Gegenteil existiert in abgehängten Lagen. Weiß ich, in der Uckermark, in Teilen vom Emsland, im ehemaligen Zonenrandgebiet in Hessen, da kann man für einen Apfel und ein Ei wohnen. Das ist den Leuten bekannt, diese Preisunterschiede, aber eigentlich sind ihnen auch nur diese Preisunterschiede bekannt. Aber irgendwie liegt da drin schon sowas vor, der Preis fürs Wohnen erschöpft sich halt nicht, hatte ich ja schon mal gesagt, in den Herstellungskosten fürs Haus und den Profit da drauf. Obwohl, vielleicht muss ich das nochmal schnell festhalten. Das muss schon auf jeden Fall auch rauskommen. Für Wohnraum gilt das kapitalistische Elementargesetz. Nur wenn Investoren mit Wohnraum ihr Geldeigentum erhalten und vermehren können, lassen sie überhaupt bauen und gegen Bezahlung wohnen. Sonst bleibt in diesem System kein Stein auf dem anderen, im wörtlichen Sinn. Aber das ist den Leuten eben an diesen Preisunterschieden geläufig. In die Forderungen dieser Immobiliengeschäftsleute an Mieten und Hauspreisen geht der Ertrag von Boden ein. Laufend in Form von Mieten oder einmalig in Form eines Grundstückspreises. Und in diesem Preis, in den Preis fürs Wohnen, geht der Ertrag für Boden sogar total ausschlaggebend ein. Das unterscheidet diesen Preis von anderen Warenpreisen. So wie ich das vorhin dargestellt habe, ist ja klar, der Ertrag für die Grundeigentümer geht eigentlich in jeden Preis ein. Irgendwo ist er immer ein Kostenbestandteil auch noch des letzten Gummibärchens. Und insofern zahlen wir beim Gummibärchen immer auch ein bisschen das Grundeigentum mit. Aber beim Wohnen ist das überhaupt der ausschlaggebende Preisbestandteil. Aber wie bestimmt sich denn ein Ertrag, ein Geldertrag auf Boden, der doch gar keine Herstellungskosten hat? Wie bildet sich denn ein Preis für ein Grundstück, das erstmal nichts anderes als ein Fleck Erde ist? Erstens ganz schlicht. Bei dem laufenden Ertrag auf Boden, also bei der Pacht, bei der Miete und so weiter, entscheidet über diesen Preis wirklich mal nur das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Und zwar in brutalst möglicher Form. Nämlich einfach danach, wie viel kann dieser monopolistische Grundbesitzer unter Ausnutzung der Konkurrenz der Nachfrager nach diesem Stück Erde denen abpressen. Punkt. Das ist die ganze Preisbestimmung beim laufenden Ertrag. Aber wie kommt es denn zu einem Preis für ein Grundstück? Ein Bodenpreis. Ja, da gibt es im Kapitalismus eine interessante Einrichtung. Im Kapitalismus gilt, so echtes Eigentum, so echter Reichtum ist nur für eins da. Dass man das einsetzt und dann kommt mehr Geld dabei raus. Und jetzt dreht der Kapitalismus, drehen die Kapitalisten dieses Verhältnis auch um. Wo Geld rauskommt, wo laufend Geld mit zu erzielen ist, da muss so ein kapitalistischer Reichtum, so ein Eigentum, so ein Vermögen vorliegen. Das ist so, aus dem laufenden, regelmäßig am Markt zu erzielenden Ertrag in Form von Pacht oder Miete oder so weiter, wird die Kapitalsumme einfach hochgerechnet, die diesen laufenden Ertrag analog zu so etwas wie einem Zins auf ein Stück bei der Bank investierten Geld abwirft. Und über den Vergleich mit sowas, Zins auf Geld, wird auch überhaupt die Höhe von einem Bodenpreis kapitalistisch hochgerechnet. Wie viel Kapital müsste man, also wie viel Geld müsste man zum durchschnittlichen Marktzins anlegen, um diesen Ertrag, den der Boden da in dieser Lage abwirft, kassieren zu können? Das ist dann der dort realisierbare Bodenwert. So wird für Dreck ein Wert, eine Geldsumme, eine Vermögensgröße in Geld regelrecht erfunden. Da reite ich deswegen mal ein bisschen drauf rum, weil man da sich Folgendes dran klar machen kann. Dieser Vergleich, der da überhaupt den Preis für den Boden generiert, hier gibt es Zinsen auf eine Grundsumme, dort gibt es einen Ertrag, also muss es auch eine solche Grundsumme geben. Und das Ergebnis, das dabei rauskommt, der Bodenwert oder der Grundstückspreis, das ist von Anfang an eine spekulative Größe und sonst gar nichts. Das ist eine durch diese spekulative Bewegung, ich schließe aus einem Ertrag auf die Grundsumme, die das abwirft, erzeugte Größe. Für Marx-Kenner sage ich an der Stelle einfach mal eine schnelle Fußnote, den anderen nutzt es nichts, macht aber nichts. Sowas meint der Marx mit fiktivem Kapital. Da reite ich deswegen mal drauf rum, weil es jetzt so Kritiker gibt, das ist so ein Punkt, wo ich mal explizit einen kleinen Vergleich mache, die schimpfen und sagen, die Spekulanten treiben die Mieten hoch. Jetzt will ich denen gar nicht widersprechen, ja, das machen die Spekulanten. Aber die müssen sich mal klar machen, es gibt im Immobilienmarkt überhaupt keine anderen geschäftlichen Akteure als Spekulanten. Die ganze Grundkonstruktion dieses Marktes, der Bodenpreis, ist eine spekulative Größe. Übrigens auch die kleinen anständigen Vermieter. Ja, da gibt es immer so Diskussionen in den kritischen Kreisen. Früher gab es noch den anständigen Vermieter, der wollte ja bloß seine Miete. Heute sind es die Spekulanten. Das ist nicht wahr. Der anständige Vermieter ist in seiner ökonomischen Figur ein Spekulant. Spätestens dann, wenn er sein Haus verkauft, rechnet er mit dieser spekulativen Größe, die am Markt erzielbar ist. Oder vorher, wenn er es bei der Bank hat finanzieren wollen, geht er hin und die Bank fragt ihn, wie viel wert ist denn das Grundstück, auf das du eine Hypothek aufnehmen willst? Der Mann mag ein anständiger Studienrat sein, obwohl es das eigentlich der Sache nach nicht gehen kann. Aber dann ist er Spekulant. Und das liegt einfach daran, weil die ganze Konstruktion des ökonomischen Gegenstandes in dieser Marktwirtschaft, der Bodenpreis, eine spekulative Größe ist. Ein paar Bemerkungen noch daran gehängt. Es ist völlig egal, ob so ein agierender Immobilienbesitzer diesen kalkulatorischen Bodenwert jemals bezahlen musste oder bezahlen muss, der gilt für ihn einfach aus den laufend erzielbaren Erlösen in dieser Lage. Das ist seine Investition in Sachen Grund und Boden. Ob er die gemacht hat als Geldsumme, ist egal. Das ist seine Investition, das ist das dort hineingesteckte Vermögen in Sachen Grund und Boden. Und das muss ihm, plus natürlich die Rückflüsse und den Gewinn auf das Haus, die laufende Miete oder der Verkauf von so einem Objekt einbringen.
Aber irgendwie noch was in der Grundsumme wiederum, wie das der Kraft vielleicht wieder hochrechnen zu ihrer Kapitalsumme. Also irgendwie muss ich das jetzt zirkulär an, weil der Ertrag auf jeden Fall vergleichend mit Ziel als vorher als Kapitalsumme existiert haben. Den Ertrag gibt es doch gar nicht. Getrennt davon. Die sie jetzt als ihre Grundsumme da hochrechnen.
Der Ertrag, den ich gemeint hatte, war, dem Immobilienbesitzer A gehört ein Grundstück in Schwachhausen. Darauf steht ein Haus. Das vermietet er in den Mietpreis, lässt er eingehen, was man an Pacht auf dieses Grundstück laufend aus den Mietern rausholen kann. Das ist der laufende Ertrag. Dieser laufende Ertrag, den kriegt er, weil er den Mieter, in Schachhausen möglicherweise sogar einen halbwegs zahlungsfähigen, dazu erpressen kann, ihm den zu zahlen. Und aus diesem laufenden Ertrag errechnet sich nach diesen Vergleichsrechnungen, die im Kapitalismus üblich sind, die Summe, der Vermögenswert, der für ihn überhaupt diesen laufenden Ertrag monatlich, ja, ein Jahr aus abwirft. So war die Überlegung.